Thomas Tuchel wurde in einem Interview mit der AZ einmal gefragt, was er denn machen würde und brauchen würde, wenn er nochmal U19 Trainer beim FC Augsburg wäre. Seine Antwort: einen halben, nicht perfekten Rasenplatz, einen Co-Trainer und einen Videorekorder.
Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Advance Football Spieltrieb. Mir gegenüber sitzt der Sakko. Hallo Sakko.
Hallo Joscha.
Und wenn du heute zum ersten Mal zuhörst, dann eine kurze Vorstellung, wer wir sind, was wir machen. Wir helfen dir, deine Arbeit als Fußballtrainerin, Fußballtrainer besser zu machen. Bisschen abwechslungsreicher und auch ein bisschen einfacher. Denn wir wissen, wie es ist, immer auf der Suche zu sein nach neuen Inhalten, Hilfestellungen und Themen, über die man sich Gedanken machen kann. Und deshalb gibt es bei uns unter anderem eine Videoplattform, die dir Übungen und auch Coaching-Videos für dein Training anbietet. Und das Ganze ist kostenlos für Vereine. So. Und außerdem haben wir neben der Videoplattform, wo du ganz, ganz viele tolle Fortbildungen auch findest, einen Blog, wo wir über den Kinder- und Jugendfußball sprechen, diesen Podcast, den du gerade hörst. Wir haben einen kleinen Shop und wir bieten Fortbildungen und Workshops an. Alles mit der Spezifik Kinder- und Jugendfußball. Sakko, lass uns reinstarten direkt ins Thema. Jede Woche aufs Neue geht es ja bei uns als Kinder- und Jugendtrainer oder generell als Trainer ins Training. Man plant, organisiert und setzt auch dann irgendwie um. Und doch bleibt ja für die 99,9% ehrenamtlichen Trainer kaum Zeit, irgendwie mal innezuhalten und das eigene Handeln, also was mache ich denn hier eigentlich Woche für Woche, zu hinterfragen. Und ganz oft ist so in der Diskussion, die ich mit Trainerinnen und Trainer führe, so dieses, ja, wenn ich mal haupt- oder nebenberuflich das Ganze machen könnte, dann wäre das deutlich einfacher. Dann könnte ich mich deutlich besser reflektieren und ich könnte deutlich mehr aus meinem Training rausholen. Ich könnte gewisse Fehler abstellen. Meine Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten, wie lange bin ich jetzt Trainer, 15 Jahre, und ich habe eben auch als F-Jugendtrainer im kleinen Dorfverein angefangen und dann irgendwie bis NLZ alles hoch, ist, dass es keine Frage der Anstellung oder des Anstellungsverhältnisses ist, sondern es ist einfach eine Frage der Prozesse, die man hat, beziehungsweise der Prioritäten, die man für sich setzt. Und wir möchten in dieser Folge mit euch sprechen, beziehungsweise Sakko und ich sprechen drüber und haben dann auch eine kleine Aufforderung an euch, dass ihr gemeinsam mit uns euer Handeln so ein bisschen reflektiert, denn wir sprechen über das Thema, ihr habt es schon gesehen im Titel, die 7 größten Fehler, die Trainer im Kinder- und Jugendfußball machen können. Heißt, wir wollen so ein bisschen drüber sprechen, was solltet ihr unterlassen als Anfänger, aber auch als fortgeschrittene Trainer und vielleicht fallen euch ja selber noch einzelne Punkte ein. Sakko, gibt es einen Punkt, den du schon vorwegnehmen kannst, über den du dich am meisten freust, zu sprechen?
Vorwegnehmen, du meinst von meinen mitgebrachten größten Fehlern?
Genau, sozusagen ein kleiner Cliffhanger.
Oh, ja.
Mach jetzt nicht den ersten, weil der kommt gleich.
Ja, deswegen, ich bin, okay. Also, vielleicht war es eine Erkenntnis, die auch bei mir eigentlich in der neuen Rolle kam, nämlich so, dass wir beratend für Vereine und Nachwuchsabteilungen tätig sind, weil wir da ganz oft merken, wir haben uns auch am Wochenende drüber unterhalten, ich habe auch mit dem Trainerkollegen dazu gesprochen, so dieses, was ist eigentlich das Ziel der Arbeit dieses Vereins? Und das ist nicht klar beim Vorstand, das ist nicht klar beim Abteilungsleiter und das ist dann bei mir als Trainer nicht klar. Und auf einmal finde ich mich wieder in Verhaltensweisen, die diesem ganzen System nicht mehr zuträglich sind. Und was das ist, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt.
Sehr gut.
Ist so gut.
Wahnsinns-Cliffhanger, fast wie abgesprochen. Sakko, dann lass uns reinstarten. Wir haben 7 Punkte, die wir zusammengetragen haben. Immer wechsel einmal du einen Punkt, dann mal ich einen Punkt. Wie gesagt, es geht um das Thema Kinder- und Jugendfußballtraining und Trainer. Heißt, wenn du Erwachsenentrainer bist, dann fallen so ein oder zwei andere Punkte raus vielleicht oder vielleicht auch nicht. Und am Ende wollen wir das Ganze auch nochmal zusammenfassen.
Sacco, ich würde dann auch noch ergänzen, einen achten Punkt, und zwar von unserem lieben Kollegen Marian. Den finde ich noch sehr gut, würde ich dann am Ende noch nachschieben.
Okay, ich notiere es. Sacco, du darfst reinstarten. Was ist dein erster Punkt?
Mein erster Punkt als größter Fehler, den ich selber gemacht habe, immer noch mache und auf Plätzen häufig sehe. Reihenfolge hat jetzt nichts mit der Gewichtigkeit der Fehler zu tun, sondern es ist eine beliebige Reihenfolge. Aber mein erster Fehler ist, das Abschlussspiel zur Kontrolle von Lernerfolg zu nutzen. Was wir ja ganz oft sehen, wir planen ja diese Trainingseinheit wie eine Unterrichtsstunde. Beim ersten geht's los und dann beim fünften wollen wir sehen, dass es dann umgesetzt wird und gelernt wurde. Das sorgt dafür, dass wir in diesen methodischen Reihen arbeiten und dann vom Einfachen zum Komplexen und dann in der Spielform ganz zum Schluss sehen wollen, dass die das machen, was wir trainiert haben. Das Lernen, besonders im Kinderbereich, so nicht funktioniert und vor allem auch in Sportspielen, in hochkomplexen Sportspielen so nicht funktioniert, führt dazu, dass wir das oft nicht können. Und dann frustriert dieses Abschlussspiel-Coachen, anhalten und sagen, warum macht ihr das? Wir haben es gerade eben, hatten wir es davon und ich will, dass ihr diesen Ball und selbst wenn es dann zweimal klappt, dann bin ich nächste Woche wieder im Abschlussspiel, habe einen anderen Schwerpunkt gesetzt und der von der Woche davor findet einfach nicht mehr statt. Deswegen mein Punkt, bitte nicht das Abschlussspiel zur Kontrolle von Lernerfolg nutzen. Ja. Das ist mein erster Punkt. Josh, wie geht's bei dir los?
Ich würde einmal kurz nochmal bei dir anknüpfen.
Hast du vor allem mitgebracht heute, dass du anknüpfen
kannst? Ja, nur kurz, weil es mir gerade einfällt. Vor allem, wenn ich mir jetzt überlege, ich hätte irgendwie als Trainingsschwerpunkt ein 1 gegen 1 und es ging irgendwie, weiß ich nicht, um 1 gegen 1 mit Gegner im Rücken und mein Abschlussspiel besteht aus einem 7 gegen 7, 8 gegen 8 in der E-Jugend. So, dann weiß ich schon, dass diese 1 gegen 1 mit Gegner im Rücken Situation relativ wenig vorkommen werden, weil einfach sehr viele Spieler unterwegs sind auf dem Platz und das, was ich denen quasi anbiete als Spielformat, einfach nicht das abbildet, was ich vorher trainiert habe. So, jetzt kann ich natürlich argumentieren, ja, aber ich habe das doch rausgebrochen aus dem Spiel und ich habe mir da was überlegt. Ja, schon, aber ist einfach nochmal deutlich komplexer, das, was ich hoffentlich im Kleinen, in kleinen Zahlenverhältnissen trainiere, dass ich das dann auch im Abschlussspiel in einem 7 gegen 7 oder 8 gegen 8 nochmal finde. Das nur dazu. Sacco, mein erster Punkt, Ausdauer, Koordination und Technik isoliert trainieren. Also nochmal, wir sprechen hier über Kinder- und Jugendfußball. Ich möchte jetzt gar nicht so tief in diese wissenschaftlichen Geschichten reingehen. Ich verlinke mal ein paar Podcasts, muss ich mir gleich noch aufschreiben. Wir haben da stundenlang mit Sportwissenschaftlern, Professoren, Trainern, wem auch immer, alles drüber gesprochen in diesem Podcast auch schon. Das sind teilweise 6, 7 Jahre alt, die Folgen, aber aktueller denn je. Warum es keinen Sinn macht zu sagen, ich trainiere isoliert Ausdauer im Kinder- und Jugendfußball, ich trainiere isoliert Koordination, was auch immer das ist. Und vor allem dieses leidige Technikthema, auch das zu sagen, nur weil es dann ästhetischer aussieht und ich das Gefühl habe, er kann jetzt ein Hütchen austribbeln mit einer doppelten Finte, heißt es nicht. Und du hast das vorhin schon so schön gesagt, dieses hochkomplexe Sportspiel Fußball, dass ich das dann auch tatsächlich in den Übertrag ins richtige Spiel schaffe. Deshalb mein erster größter Fehler, den ich nie mehr machen würde, den ich am Anfang auch gemacht habe, ich erkenne mich schuldig, ist das Thema Ausdauer, Koordination, Technik isoliert zu trainieren, sondern immer versuchen, alles ineinander zu packen.
Dann schließe ich da an mit einem Punkt, der ganz gut dazu passt, nämlich mein zweiter Punkt dann, ich nutze 2x90 Minuten Training die Woche für Dinge, die nicht Fußball sind. Ja, als meinen nächsten gröberen Fehler, den ich mitgebracht habe. Also ich nochmal, ich
nutze. Hast du den auch schon selber gemacht, oder?
Nee, also ich habe von denen jetzt generell wenig gemacht. Talent, Trainertalent. Also nochmal, ich nutze 2x90 Minuten Training die Woche für Dinge, die nicht Fußball sind. Und das ist genau das, was du auch beschreibst. Wir erkennen oder merken in vielen Gesprächen mit Trainerinnen und Trainern ja dann so dieses, ja, die müssen doch auch Koordinationstraining machen, die müssen doch auch Athletiktraining bekommen, die müssen doch auch mal mit Augenklappe ihre kognitiven Fähigkeiten trainieren und so ein Kram. Und unsere Standardantwort, meine Standardantwort ist mittlerweile eigentlich immer, wenn du nicht öfter als 2x90 Minuten Training die Woche trainierst, dann lass die Finger von allem, was nichts mit Spielform und Ball am Fuß zu tun hat. Du hast keine Zeit dafür. Das ist so ein bisschen rübergeschwappt aus dem Leistungsbereich, die dann natürlich gucken müssen, dass sie 4 oder 5 Trainingseinheiten die Woche mit irgendwas füllen. Jetzt hat da mal jemand gesagt, hier Belastungssteuerung aufpassen und sowas, und deswegen sitzen die jetzt dann auch vor einem PC und machen kognitives Training und haben noch die Möglichkeit, zusätzlichen Athletiktraining anzubieten und so weiter. Die reine Anzahl an Fußballtrainingseinheiten, und das ist für mich dann der Gradmesser dafür, wie viele Möglichkeiten ich quasi für die sportliche Entwicklung der Kids habe, die bestimmt es maßgeblich, was ich tun kann. Und wenn die es ist 2x90 Minuten ist geplant. Jetzt haben wir von 52 Wochen im Jahr aber vielleicht nur 35 Training, weil im Winter ist fast nichts, dann sind Schulferien. Und von diesen 30 Wochen bis 35 ist das Kind auch mal nochmal 4 krank. Dann sind nochmal Kindergeburtstage und ihr Familienevents, heißt, es ist in Summe vielleicht 50 Mal da. Und jetzt breche ich diese 50 Trainingseinheiten auch nochmal runter, indem ich dann nochmal sage, wir machen hier noch Athletik und hier noch Koordination. Dann muss ich am Ende des Tages nach einem Jahr sagen, wie viel Fußballtraining hat denn dieses Kind eigentlich bekommen jetzt in diesem Jahr? Dazu noch Brutto-Netto-Trainingszeit, die ja bei einem Drittel liegt, und dann komme ich am Ende irgendwie auf 20 Stunden Fußballtraining im Jahr und wundere mich, warum die Entwicklung nicht, also warum es keine Entwicklung gibt und warum Kinder dann irgendwann sagen, mir macht Fußballtraining nicht so viel Spaß. Ja, ihr trainiert ja auch kaum Fußball. Ihr macht ganz viele andere Sachen. Ihr macht ganz viel rumstehen, ganz viel zuhören, ganz viel aufbauen und zugucken und Tore schleppen und ganz viel durch eine Leiter hüpfen. Das macht ihr super viel und ihr macht sehr wenig Fußball und jetzt hast du halt keinen Bock mehr. Ja, kann ich verstehen, weil mit Fußball hat es wenig zu tun. Deswegen der Appell auch hier an der Stelle und passt quasi zu deinem Punkt, das Isolierte weglassen, wenn ich dafür keine Zeit habe. Und die klare Aussage, ich habe keine Zeit, wenn ich nicht öfter als 2x90 Minuten die Kids mit Spaß und Freude bei mir vor Ort habe. Und dann nicht machen.
Mein zweiter Punkt oder insgesamt der vierte Punkt, dribbeln als Egoismus sehen im, du schüttelst den Kopf?
Naja, ich habe nochmal durchgezählt, aber du hast recht, wir sind bei Punkt 4.
Ich führe ja auch Liste. Also mein vierter Punkt, dribbeln als Egoismus sehen. Was meine ich damit, gerade im Kinder- und Jugendfußball? Und ich weiß, jetzt steigen mir alle Trainer aufs Dach, die einen super überambitionierten Dribbler haben, der einfach nie den Ball abspielt, egal wie oft ich ihm das sage, und der mir jede Übung und alles andere auch zerschießt. Das Thema Dribbeln als Kind, als Jugendlicher, vor allem auch im Training, das ist was, das wir unbedingt beibehalten müssen und konservieren müssen, dass das dieser Spieler weiterhin macht. Denn natürlich kann ich meine Kinder- und Jugendmannschaft zu Passmaschinen ausbilden und dass der Ball läuft wie bei Barcelona Tiki-Taka-Style. Das Problem ist aber am Ende des Tages, dass wenn ich Spieler ausbilden möchte, die dann auch irgendwann mal erfolgreich sind, was erfolgreich dann auch immer heißen mag, brauche ich Spieler, die Entscheidungen treffen und die auch mutig sind und auch mal Momente kreieren auf dem Platz, die andere Spieler eben nicht machen. Weil wenn ich immer nur damit beschäftigt bin, den Ball weiterzupassen und zu schauen, okay, wer übernimmt jetzt Verantwortung, dann wird es extrem schwierig. Ja, und so ein Jamal Musiala und so ein Florian Wirtz, die werden natürlich immer als Extrembeispiele genannt. Die sind natürlich auch Ausnahmespieler. Aber das ist halt die Art und Weise an Spielern, wo man auch merkt, okay, die haben einfach Freude daran, die machen das vielleicht auch oft in ihrer, haben das oft in ihrer Freizeit gemacht. Und das ist ja auch ein Stück weit ein Ausdruck von, ich habe Lust, mich mit dem Ball zu beschäftigen und ich möchte mit dem Ball durchs Spielfeld dribbeln und ich möchte da irgendwas erzielen und nicht einfach nur die Verantwortung abschieben und den Ball weiterpassen, vor allem im Kinder- und Jugendfußball. Ja, ich spreche da nicht vom gruppenmannschaftstaktischen 11 gegen 11, das ist nochmal eine andere Kiste da, da könnten wir gerne nochmal ein anderes Thema oder eine andere Folge drüber machen, aber gerade im Kinder- und Jugendfußball ist dieses Thema Dribbling nicht ein ausbordender Egoismus, sondern A, entweder ein Zeichen von hohem Maß an Selbstvertrauen beziehungsweise an Verspieltheit, ja, was ich schon mal gut finde bei Kindern beim Training, oder ganz oft auch noch das Thema, vor allem Kinderfußball, die sind halt kognitiv noch nicht so weit. Die sehen halt nur sich und den Ball. So, da ist noch nichts mit peripheres Sehen über 25 Grad raus nach links und rechts, sondern es geht einfach nur darum, ich bin da, der Ball ist da, irgendwo ist noch ein Tor, ich renne jetzt einfach mal los. So, und wenn ich das beachte und das richtig einordnen kann, dann glaube ich, kann man einen Fehler, nämlich dieses Dribbeln als Egoismus sehen, von seiner Liste streichen. Sakko, dein nächster Punkt.
Ein Gedanke von mir dazu, was auch kurz erwähnen, Musiala am 23. Februar im Spiel der Bayern gegen Eintracht Frankfurt hat er ein Tor geschossen. Dabei ist er in der eigenen Hälfte losgedribbelt. Hat alle Frankfurter, die zwischen ihm und dem gegnerischen Tor standen, ausgedribbelt und hat dann ein Tor geschossen. Das sah aus wie in der F-Jugend. Das war echt witzig zu sehen, weil einfach das auf allerhöchstem Niveau quasi immer noch ausreicht, um Tore zu schießen. Also du kannst ja eine gegnerische Mannschaft auf Top-Niveau, da kannst du immer noch ein Tor schießen, wenn du halt einfach gut dribbeln kannst. Wenn du ein gutes 1 gegen 1 hast und irgendwie Bock und Spielwitz und Spielfreude auch und diesen Mut mitbringst und dann fallen trotzdem Tore. Und das, was uns in der E-Jugend noch stört, dass der nie passt, solche Spieler suchen wir dann ja händeringend in der B- und A-Jugend. Einer, der auf den Innenverteidiger zudribbelt, ihn wegmacht und dann ein Tor schießen kann. Und also wir erlauben das unten nicht und wundern uns, dass wir oben dann so eine Grütze sehen, dass keiner mehr überhaupt irgendwie dafür sorgen kann, dass etwas passiert auf dem Platz. Ja, deswegen aber, wer die Szene sehen möchte, deswegen habe ich es erwähnt, am 23.02. im Spiel Frankfurt gegen Bayern.
Ich schaue sie mir gerade parallel mal an.
Ja, ist sehr cool.
Mach mal du deinen nächsten Punkt.
Dann mache ich den nächsten Punkt, und zwar das, also hier geht es ja immer noch um große Fehler. Hier habe ich die sportliche Ausbildung steht im Vordergrund. Wir verstehen uns ja als Trainerinnen und Trainer oft als diejenigen, die dem Kind das Fußballspielen beibringen müssen. Dieses grundsätzliche Verständnis und das Verhalten, zu was dieses Verständnis führt, sorgt dafür, dass wir extrem hohe Dropout-Raten haben und dass Vereine, die 3D-Jugenden haben, keine A-Jugend mehr selbstständig stellen können. Bedeutet, dass wie wir sie trainieren, sorgt dafür, dass ganz viele potenzielle Fußballer und Fußballerinnen nicht mehr da sind, nicht mehr im System sind. Heißt, wir müssen ganz klar überdenken, was wir hier tun. Und jeder Breitensportverein, der dieses extreme Gefälle hat zwischen E-Jugend und A-Jugend, was die Anzahl an Spielern angeht, der muss hingehen und sagen, was machen wir hier eigentlich? Du sagst, du trainierst die E-Jugend jetzt und argumentierst alles über sportliche Entwicklung. Ja, die müssen das lernen, die müssen das lernen, die müssen das können. Unsere Lernzielkataloge, die so viele Vereine von uns fordern, was muss ein Kind am Ende der E-Jugend können? Sag ich, weitermachen wollen. Das ist das, was es können muss am Ende der E-Jugend. Lust haben aufs nächste Jahr, Lust haben auf die D-Jugend, Lust haben auf ein neues Spielformat vielleicht sogar. 9 gegen 9, 8 gegen 8, 7, 7, was auch immer. Der Verband sich dann neu ausdenkt für eine Spielform für das Jahr. Da soll er halt Lust haben und eine Vorfreude entwickeln. Und wenn wir das eher in den Vordergrund stellen würden, wie können wir die Geschichte für die Kids im Verein so erzählen, dass die Lust haben, die Jahre zu durchlaufen, dann bekommt das Vereinsleben und die Handlungen und die Maßnahmen endlich wieder eine Richtung. Und dann kommen wir weg davon, dass Trainer argumentieren, der eine sagt, ja, ich mache isoliertes Techniktraining, das ist wichtig, der andere sagt, ja, nee, die lernen das nur in Spielform, sag ich, darum geht's doch gar nicht. Es geht darum, dass wenn du am Anfang der Saison 18 Kids da hattest, am Ende der Saison im besten Fall auch noch 18 hast und vielleicht mit etwas Glück haben wir sogar 19. Dann hast du, ja. Dann bist du der beste Trainer, den dieser Verein jemals in seiner Geschichte gesehen hat. Was du da gemacht hast, wie du es gemacht hast, ist völlig egal. Aber daran messen wir dich. Und wenn du eine Truppe hast aus 14 überambitionierten, falsches Wort in dem Fall, an 14 ambitionierten Kids, die halt sagen, die wollen viermal die Woche trainieren, die Eltern machen das mit und am Wochenende am besten von Hamburg bis nach München Leistungsvergleiche spielen und die ziehen da richtig mit, weil die halt Lust haben auf dieses Leistungsorientierte, dann biete ihnen das und die machen alle weiter und dann hast du es hervorragend gemacht. Aber das in den Vordergrund zu rücken und das würde auch dafür sorgen, dass sich, also diese, wenn wir die Diskussion darum drehen oder führen würden, dass wir sagen, Durchlässigkeit von Jugend zu Jugend ist unser größtes Ziel, weil das unseren Verein langfristig am Leben erhält und konkurrenzfähig macht. Weil in Zeiten, wo alle anderen sterben, also Vereine aussterben, schaffen wir es, mehr Mitglieder anzuziehen und größer zu werden. Das ist in 5 Jahren ragen diese Vereine so weit aus ihrer Region heraus, dass es, also du kannst fast nicht mehr erfolgreich sein. Weil mit der Anzahl auch immer der Erfolg kommt. Was willst du denn mit 8 A-Jugendspielern, die ganz gut ausgebildet worden sind? Ich sag immer, der Kader, der 25 A-Jugendspieler hat, wild zusammengewürfelt, der wird immer gewinnen, weil du aus der Quantität dir die Qualität ziehen kannst, die du brauchst. Aber das für mich ganz wichtig, auch quasi dann für mich als Trainer auf dem Platz nicht zu gucken und alles damit wegzuargumentieren, die brauchen das halt jetzt, das müssen die halt jetzt lernen, sonst lernen sie es nicht mehr. Und damit das Mittel zu heiligen durch den Zweck. Und das ist falsch und das muss eine andere Zielvorstellung auf Vereinsebene schon mal rein und dann auch bei mir als Trainer, dass ich verstehe, für mich ist das Ziel, dass alle Kids, die ich jetzt hier habe, mit Spaß und Freude zu jedem Training kommen und mit Spaß und Freude die nächste Saison beginnen. Und wenn jeder so denken würde, hätten wir ganz, ganz viele Probleme nicht, die wir im Nachwuchsbereich haben. Das ist mein
definitiv Problem. Einer der 7 größten Fehler, die Trainer im Kinder- und Fußball machen können. Mein nächster Punkt, mein letzter Punkt, Punkt Nummer 6. Zu viele neue Übungen bzw. Spielformen im Training einbauen. Mir selber quasi als Trainer den Stress machen und sagen, oh je, jetzt muss ich wieder mir 5 oder 4 neue Übungen für das neue Training ausdenken, das ich morgen habe und für übermorgen, wenn ich dann nochmal trainiere, dann muss ich das Gleiche nochmal machen. Nein, 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 nein. Ich behaupte, im Kinderfußball, wenn du 10 Übungen hast, von mir aus 12, die gut sind, im Sinne von, die haben alles, was ein Kind braucht, kurze Standzeiten, viele Erfolgserlebnisse schaffen die, viele erfolgreiche Aktionen, viele Aktionen, wo die Spieler auch Feedback bekommen, wo du kleine Zahlenverhältnisse hast, wo du aufs Tor schießt, dann reichen 10 bis 12 Übungen. Und wenn du die immer wieder variierst, dann kannst du das jedes Training aufs Neue machen. Gibt ja auch einen Grund, warum du in jedem Training ein Abschlussspiel machen kannst. Und das hat sich auch noch niemand beschwert. Warum machen wir so viel Abschlussspiel? Einfach aus dem Grund, weil es halt genau das liefert und bringt, was Kinder machen wollen, nämlich spielen und Spaß haben und Tore schießen. Und deshalb nicht jede Woche aufs Neue bei einem weißen Blatt Papier anfangen. Guckt bei uns auf die Videoplattform, die ist kostenlos für Vereine. Da könnt ihr euch Übungen zusammenstellen, macht euch eine kleine Liste mit 10, 12 Übungen und macht die jede Woche aufs Neue. Ich verspreche euch, keines der Kinder wird zu euch kommen und sagen im Laufe der Saison, Herr Trainer, das sind aber zu wenig Übungen, die wir hier spielen. Mein Punkt. Sakko, was ist dein vorletzter Punkt?
Ja, es ist ja mein letzter, dann bringe ich den von Marian
ein.
Und zwar der angestrebte sportliche Erfolg bestimmt mein Handeln. Was ich damit meine, ist, dass ich am Wochenende ein Spiel gewinnen will und deswegen bestimmte Sachen unter der Woche trainiere. Oder noch krasser, ich trainiere eine D1, diese nächste so C-Jugend, und dann fange ich an, 11-gegen-11 Spiele in der D-Jugend einzustreuen, um sie vorzubereiten auf die C-Jugend. Das Einzige, für was es dient, ist ja Ergebniskosmetik. Also dem Ergebnis zu helfen, besser auszusehen. Entweder höher zu gewinnen, nicht zu verlieren oder nicht so hoch zu verlieren. Und sobald ich anfange, in diesen Teufelskreis mich zu bewegen, habe ich immer das Problem, dass ja dann die Trainingsinhalte darauf ausgerichtet sind, dass die Kaderzusammenstellung darauf ausgerichtet ist, dass Kinder zu Hause bleiben müssen, die meinem sportlichen Erfolgsziel nicht gerecht werden können. Und dann ja, habe ich immer weniger Spieler, muss wieder anders trainieren, muss dann von externen Spielern dazu holen vielleicht, die ich aktiv anspreche. Das sorgt für Unmut zwischen den Clubs und so weiter. Und dann haben wir die aktuelle Vereinslandschaft und Situation im Nachwuchsfußball. Heißt, mir geht es so um dieses Optimieren zum sportlichen Erfolg. Und am einfachsten so dieses Thema Wettkampfformate abbilden. Also wir spielen am Wochenende 7 gegen 7, deswegen machen wir unser Abschlussspiel 7 gegen 7. Wir spielen am Wochenende 9 gegen 9, deswegen machen wir unser Abschlussspiel 9 gegen 9. Und grundsätzlich Sachen zu trainieren, die wichtig sind, um in diesen Spielformaten zu bestehen. Das haben wir mit ganz vielen Trainern. Also dann geht es in der D-Jugend auf einmal eben darum, wie spielen wir denn mit Upsides oder wie führen wir denn vielleicht sogar schon eine Viererkette ein, weil das brauchen die dann später und so weiter. Und dann sage ich, also nur weil der Verband sich dafür entschieden hat, dass jetzt in dieser Altersstufe das die richtige Spielform ist, heißt es doch nicht, dass ich mich, also dass das auch das Beste für die Kinder ist. Der Verband hat in den letzten 15 Jahren die Spielform doch auch dreimal geändert und wird es in den nächsten 10 Jahren auch nochmal dreimal ändern. Heißt, wer es sicherlich nicht weiß, was das Beste ist, ist der Verband, weil es gibt die Innovationen.
Uiuiuiui.
Ja.
Das ist aber mein Video. Da krieg ich wieder 48 E-Mails und 50 Anrufe. Muss hier für Themen raushauen.
Punkt Balle.
Ja.
mir geht es nicht darum, dass man weiß, was das richtige Spielformat ist, sondern dass Formate geändert werden mit neuen Erkenntnissen. Und da sind die Verbände mit Sicherheit nicht die schnellsten. Ich glaube, das werden sie von sich selber auch sagen, weil ja super viel Bürokratie zwischen der Idee und der Einführung liegt. Aber das sorgt für mich dann dafür, dass ich nächstes Jahr vielleicht einfach was anderes spiele. Und wir merken ja die Veränderungen in den Spielformen aktuell bei den Jüngsten. Das hat ja eine Konsequenz. Und jetzt auf einmal soll mein Training quasi dadurch anders aussehen. Und davon würde ich mich loseisen als Trainerin oder Trainer einer bestimmten Altersstufe, weil das am Wochenende nicht der Gradmesser ist. Weil das mir kein Gefühl dafür gibt, ob ich gute Arbeit mit den Kids mache. Und definitiv sollte es nicht die Ableitung für Trainingsinhalte sein. Sondern wir denken ja vom Training erstmal aus, was ist das Richtige für die Kids in dieser Altersstufe und im Training habe ich sämtliche Freiheiten und fürs Wochenende gibt mir jemand anderes vor, welches Spielform wir spielen. Gut oder schlecht sei dahingestellt, müssen wir halt machen, wenn wir es nicht selbst organisieren wollen. Und sich davon loslösen, zu sagen, ich gucke, dass unsere sportliche Performance im Rahmen dieses Wettkampfs die beste ist und richte alles darauf hinaus, von Spielerauswahl zu Trainingsinhalten. Das ist nicht förderlich, weil mein Punkt davor ja eben sagt, wir wollen, dass die Kids dem Sport und im besten Fall ja unserem Vereinsleben so lange wie möglich erhalten bleiben. Und das schaffen wir sicher nicht dadurch, dass wir sagen, wir gucken, dass wir dieses C3-Spiel in der Kreisstaffel K jetzt 2-0 gewinnen anstatt 2-1. Das interessiert am Ende des Tages leider auch niemanden.
Hm. Cool.
Okay, jetzt, Josh, ich bringe den Punkt von Marian noch mit ein.
Ja.
Und zwar hatte Marian uns mitgegeben, als großen Fehler im Training nicht das abbilden, was im Spiel gefordert ist. Hat auch Beispiele genannt. Dieses Thema, ich will, dass die Kids am Wochenende wach sind, dass die in die Zweikämpfe gehen, dass die schnell umschalten nach Aktion und habe im Training aber zu 50% isolierte Technik trainiert, von Hütchen zu Hütchen laufen und erwarte aber dieses Verhalten ja am Wochenende. Und mich dann zu wundern, warum es nicht klappt und sagt, hey, ihr müsst doch wach sein, ihr verpennt jedes Mal die ersten Minuten, konzentriert euch doch mal und so weiter. Und dann gucken wir ins Training und sagen, ja gut, okay, also in deinem Training geht nichts in diese Richtung von dem, was du da von denen verlangst. Und da so vielleicht die kleine Reflexion mitzunehmen, was kritisiere ich eigentlich bei so einem Wettkampfformat? Und dann festzustellen, ist davon irgendetwas auch bei mir im Training abgebildet. Ja, mir hat ein Trainer am Wochenende auch erzählt, der ist im Erwachsenenbereich aktiv, dass die kaum Tore schießen aus den vielen Möglichkeiten, die sie haben. und sagt aber, wir trainieren vermutlich mit am meisten Torschuss in der ganzen Liga.
Und das ich halt bin mir zu 100% sicher, dass ich, also du meinst mich als Trainer?
Das wollte ich jetzt nicht sagen.
Wir schießen keine Tore oder recht wenig. Und ich dieses Thema sehr, sehr, also ich habe bewusst, wenn möglich, ist ja immer schwierig im Amateurbereich, 3 oder 4 Torhüter sogar im Training, weil sonst die Belastung für den einzelnen Torhüter oder für 2 Torhüter teilweise zu gering wäre. Zu groß wäre, sorry. Deshalb, ich viel zu viel schieße ich wahrscheinlich aufs Tor.
Ja. Weiß man, ich habe ja auch die Vermutung geäußert, vielleicht sind die Spieler einfach satt. Also wenn jeder Spieler im Kader halt in der Trainingswoche 40 Tore schießt, weil er so viele Möglichkeiten hat, da hat er am Wochenende vielleicht nicht mehr so richtig Bock.
Die beiden, die da vorne spielen, nicht. Grüße gehen raus. Okay, cooler Punkt, cooler 8. Punkt. Jetzt haben wir eine kleine sogenannte Call to Action für dich als Zuhörerin und Zuhörer. Die erste ist, wenn dir der Podcast gefällt, teil's doch bitte mit Mamas, Papas, Trainerinnen, Co-Trainer, Betreuer, Jugendleiter, wen auch immer in deinem Umfeld. Schick's in eure WhatsApp-Gruppe rein und sagt, hey, ich habe hier einen coolen Podcast, die sprechen über alle möglichen Themen, einfach damit es noch mehr Leute hören. Und der zweite Punkt, den ich gerne machen würde, beziehungsweise die zweite Aufforderung an euch, sprich doch im nächsten Training mit einem Co-Trainer, Betreuer oder auch einem parallel trainierenden Coach mal darüber und erzähl ihm von deinem Fehler, dem größten Fehler, den du irgendwie die letzten Jahre, Monate gemacht hast und den du dann aktiv eingestellt hast. Also im Sinne von, ich habe auch im Training immer damit begonnen, 3 Runden zu laufen, bis mir aufgefallen ist, das ist maximal dumm im Kinderbereich, weil wenn ich mit denen was mit dem Ball mache, dann freuen die sich viel mehr. Ich habe schon Ballkontakte gesammelt und ich kann paralleles Training weiter aufbauen. Ja, kommt da mal einfach rein, so in den Austausch bei euch vereinsintern. Sprecht mit den Trainerinnen, sprecht mit den Trainerbetreuern. Einfach damit sich da so eine Kultur entwickelt, wo jeder über seine Fehler spricht oder Sachen, die er anders macht mittlerweile, seine Erfahrungen. Und dann können wir da uns erfreuen dran in ein paar Jahren, wenn sich das irgendwie mal ein bisschen geändert hat. Und was du auch noch machen kannst, wenn du das möchtest, schick uns eine E-Mail bzw. eine Sprachnachricht an podcast@advance.football, wenn du da Erfahrungswerte von dir gerne mit reingeben möchtest zu diesem Thema, die 7 größten Fehler im Kinder- und Jugendfußball. Sakko, ich hätte gesagt, wir machen Deckel drauf. Hast du noch was, das du anmerken möchtest?
Nein.
Wunderbar.
Deckel drauf.
Dann hören wir. Sehr gut, Deckel drauf. Dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einem spannenden Thema und dann bis dahin. Sagst du noch Tschüss?
Ach so, ja. Tschüss, Leute. Ciao, Joscha.